Ein bisschen erleichtert war ich abends, als Baba Mukuro beim Abendessen sagte, dass ich in den Ferien nicht ins Dorf fahren sollte. Denn es taten sich viele Gräben auf zwischen den Leuten, aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Ansichten zu den Rhodesiern und den Guerillas. Und wegen dieser vielen verschiedenen Sichtweisen ereigneten sich Dinge, von denen nie jemand sprach. Ich fürchtete zu erfahren, was den Samungos widerfahren war. Und wie sollte ich außerdem mit meinem Abitur und den Aussichten, die es eröffnete, neben einer Schwester sitzen und mit ihr als Ebenbürtiger reden, die kein solches Zertifikat besaß, deren Name nicht auf ein verdienstvolles Papier gedruckt war und der jetzt ein Bein fehlte. Der Krieg kam nur abends mit der Ausgangssperre in die Mission und gelegentlich patrouillierte die Armee. Tagsüber hatte ich meist Ruhe, obwohl ich mich oft von Yasha und ihrem neu gefundenen Gleichmut zurückziehen musste. In diesem Jahr regnete es mehr als üblich. Ja, es regnete mehr und mehr, je schlimmer der Krieg wurde. Die Leute sagten, dass der gute Regen fiel, weil die Vorfahren unsere Tapferkeit belohnten. Nach den Schauern hatte man das Gefühl, dass sogar die von den Blutklumpen der Menschen verstopfte Erde befreit war. Laub glitzerte knallgrün, gereinigt vom Staub, der im Gefolge der Armeelaster durch die Luft stob oder von Wirbelwinden nach Explosionen aufgepeitscht wurde. Mit einer Bastmatte, einen Daumen in einem von Nyashas vielen Büchern, suchte ich Zuflucht unter den Lokwat-Bäumen, die am Rand von Maigurus Garten wuchsen. Dieses Stück Erde, in das Maiguru Samen säte, war mir und vielen anderen Leuten ein Rätsel. Silvester, der Gärtner meiner Verwandten, war gewissenhaft, aber es wuchs nur, was ihm Maiguru gab. Und es schien, als müsste meine Tante bloß einen Samen in der Hand halten und darüber streichen, und schon sprang er in die Erde, um grün zu sprießen und nach kurzer Zeit üppig zu blühen. Auch schien es den Samen gleichgültig zu sein, was für ein Schicksal sie erwartete. Ob Blüten oder Früchte bewundert oder auch gegessen wurden, sie produzierten reichlich für Maiguru. Stämmige Mangobäume, die hoch über ihr aufragten, ließen meiner Tante duftende Früchte in die Hände fallen. Papayas lagen reif zu ihren Füßen, während portugiesischer Blattkohl, Raps und Grünkohl Blätter so groß wie kleine Regenschirme trieben, das Ganze so dicht wie der Dschungel. Davor befanden sich Blumenbeete in einem unaufdringlich dekorativen Arrangement, abgeschirmt von Jacarandas und Lokwat-Bäumen, als sollte die Produktivität meiner Tante nicht beobachtet werden von denen, die im Haus auf dem Sofa saßen. Von dort aus sah man nur ansatzweise, wie sich die flammenfarbenen Kannas wiegten, leuchtende Rosen auf ihren Stielen tanzten, tief lila Dahlien den Kopf hielten, als würden sie meditieren, elegante weiße Kalas auf alles herunterblickten. Das ganze Spektrum von Maigurus Leistung, die niemand, nicht einmal sie selbst, sich vorstellen konnte. »Guten Tag, guten Tag, guten Tag!« Leute, die in der Mission etwas zu erledigen hatten, und andere, die einfach nur vorbeikamen, blieben stehen, um Maigurus großartigen Garten zu bewundern. An den Wochenenden, wenn sie Seite an Seite mit Silvester arbeitete, lachte sie auf ihre bescheidene Weise über Komplimente. Unter der Woche sonnte ich mich in dem Lob. »Wenn etwas gut ist, ist es gut. Nieder mit dem Neid!« »Was für eine Frau wohnt in dem Haus? Und auch das Gemüse!« »Ja, es ist meine Tante. Sie ist meine Maiguru.« »Esst ihr alles selbst? Verkauft ihr auch etwas?« »Komm und sprich mit Mukoma Silvester.« »Bald wird jede Frau so einen Garten haben. Dort kann sie mit der Kraft ihrer Hände arbeiten. Nach dem Krieg. Jeder wird etwas haben. Das versprechen die älteren Geschwister.« »Ho, das wird behauptet?« »Nach dem Krieg? Weißt du das nicht? Jeder.« »Es stimmt, die älteren Geschwister haben das gesagt.« Es tat gut, mit den Leuten zu sprechen, den Tag so zu verbringen, das Gespräch mit einem Lächeln zu beenden, zu wissen, dass ihnen eine schöne Überraschung bevorstand. »Geh und sprich mit Mukoma Silvester«, wies ich die Fragenden gut gelaunt an. Sie konnten es nicht glauben, wenn Mukoma Silvester sagte, dass das Bund Gemüse nur 5 Cent kostete. Ich lag auf der Bonde, dachte über Maiguru nach. Die Üppigkeit, die sie aus der Erde schmeichelte, die Eier und das Gemüse, die sie zu einem so geringen Preis verkaufte, als würde sie eine Wohltätigkeitsorganisation leiten, die dem Gesetz der Großzügigkeit folgte. Das Gerede über das Totem meiner Familie war allerdings nicht wohltätig. Was bedeutete das Gerede über Wildkatzen? Ich wollte es wissen und gleichzeitig wollte ich es nicht wissen. Meine größte Sorge war, dass Mai Guru so wütend auf mich war wie auf den Rest meiner Familie, weil ich auch eine Bohunga war. Dieser Aspekt machte das Nachdenken über meine Tante kompliziert und schwierig. Unterdessen fand ich nachts keinen Schlaf, weil ich Angst vor den Armeefahrzeugen hatte. Ich hatte Angst, dass sie Baba Mukuros Radio mit einer mitternächtlichen Morari-Sendung aus Maputo hören könnten. Oder so, wie sich meine Tante und mein Onkel verhielten, etwas anderes in der Mission fänden, was die Soldaten gewalttätig werden ließ. Ich war sowieso erschöpft von Sacred Heart und den Prüfungen. Ein einschläferndes Summen vibrierte in den Blüten der Löwenmäulchen, in denen sich Bienen zu schaffen machten. Es schien das Beste zu sein, auf dem Summen davonzutreiben oder einfach blind in den blauen Himmel zu starren. Und so ruhte ich mich in der Sicherheit des Tages unter den Bäumen aus, beruhigt vom Duft von Mai Gurus Blumen. Meine Gedanken verlangsamten sich. Da Baba Mukuru gesagt hatte, wie stolz sie alle auf mein Durchhaltevermögen und meine harte Arbeit waren, konnte ich allmählich wieder über meine Enttäuschungen lächeln. Ich blickte nach vorn, wandte allem, was passiert war, den Rücken zu. Und nach ein paar Wochen hatte ich wieder Kraft genug, um daran zu denken, mich nützlich zu machen. Ich half im Haus und veranstaltete eine Putzorgie. Als alles so sauber war, wie es nur sein konnte, ging ich hinaus, um Silvester im Garten zu helfen, der die Atmosphäre zunehmend mit dem Duft nach Heilung parfümierte. Sisi Tambu! Sisi Tambu! Da es mir besser ging, wollte ich etwas Praktisches tun und war an diesem Nachmittag im Garten. Hielt eine Hacke weit unten am Stiel und rammte das Blatt mit kurzen Schwüngen in die Grasbüschel mit breiten Halmen zwischen Mai Gurus Süßkartoffeln. Silvester kam unter den Lockwartbäumen angelaufen und wedelte mit einem Umschlag. »Sisi Tambu, da ist er! Der Brief, nach dem ich für dich Ausschau halten sollte!« Es waren bereits 2 Monate Ferien, und wären wir in der Schule gewesen, hätten wir zu dieser Zeit Schwester Emmanuel genau beobachtet. Silvester verschwand unter dem wilden Wein. Würde er mit der Post zu mir kommen? Mein Herz pochte in meiner Brust. Duff, 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 wie die nächtlichen Mörserexplosionen. Der Gärtner hatte eine Handvoll Post und ging, um sie an den üblichen Platz zu legen, auf den Kaminsims im Esszimmer. Ich rannte ihm nach, vergaß in der Aufregung, mir die Hände zu waschen, musste umkehren und es in dem Zementbottich in der Waschküche tun. Dann sah ich den Stapel durch und fand sogleich den Umschlag, den ich wollte. Das Kramen in dem Umschlag dauerte zu lang. Ich drehte ihn um und schüttelte ihn. Ein schmaler Zettel fiel heraus, auf die honigfarbenen Bodenbretter. Ich ging in die Hocke und konnte kaum lesen, so erwartungsvoll war ich. Das war der Moment, auf den ich gewartet hatte, in dem sich mir endlich der Weg für mein weiteres Leben eröffnen würde. Jetzt, mit diesem Zettel, würde ich alle Stricke lösen können, die mich ans Reich des Nichtseins banden. Dieses Stück Papier war wie das gordische Schwert, das die Knoten durchschnitt, die mich fesselten. All die Energie, Disziplin und Geduld, die ich zwischen zu Hause und der Schule aufgebracht hatte, sollten endlich belohnt werden. Oh, was würde ich werden? Ich konnte es kaum erwarten, das herauszufinden. Die Buchstaben auf dem Zettel waren verschmiert. Ich hielt ihn hoch und blinzelte. Ich war betäubt, wie damals, als die Nachrichten gut gewesen waren. Als mir klar geworden war, dass ich alles geschafft hatte. Ich spürte sie nicht. Ja, erst jetzt erinnere ich mich an die fließenden Tränen. Die Ergebnisse auf dem Zettel waren 2 befriedigend, jedoch unter der Mindestpunktzahl. 1 ausreichend und nur die mittlere Reifenote in Mathematik. Als wären die 2 weiteren Jahre, die ich im Konvent verbracht hatte, eine gewaltige Verschwendung gewesen und hätten meinen Fähigkeiten nichts hinzugefügt. Was sollte ich jetzt tun? Ich hatte keine Ahnung, außer in Panik zu geraten. Ich wagte den Gedanken, dass ein Fehler vorlag. Aber die gleichen Ergebnisse standen auch im Zeugnis, das später zugestellt wurde. Baba Mukuru war wütend, als er vom Büro zum Essen kam. »Kannst du mir sagen, wofür diese Ergebnisse gut sind?« »Tambu Tsai. Was ist das? Befriedigend und ausreichend. Diese schlechten Noten und diese...« Er brachte es kaum über die Lippen, nachdem er für 2 weitere Jahre in Sacred Heart gezahlt hatte. Diese mittlere Reifenote. Was willst du anfangen im Leben? Fragte er schließlich. Wenn du das Abitur in Mathematik haben solltest, eins unserer wichtigsten Fächer überhaupt, aber du hast nur die mittlere Reife.
Aber in 3 Fächern hat sie Abitur, Baba.
Maiguru versuchte, ihn zu beruhigen, indem sie mehrere große Stücke Huhn auf den Teller ihres Mannes legte. Iss doch, lieber Daddy. In ihrem Bemühen, den Frieden am Esstisch zu bewahren, sprach sie wie zu einem Kind. Ich dachte, wir sollten mit etwas Besonderem feiern, weil Sissy Tambo bestanden hat. Sie wandte sich mir zu und hielt mir den Teller hin. Die meisten belegen nur 3 Fächer, weißt du? Sissy Tambo, du bist natürlich genauso gut.
Gut wofür? Fragte Baba Mukuru unheilvoll. Gut genug, um das zu tun, was wir getan haben und Lehrerin zu werden, Mai?
Willst du sagen, dass sie Lehrerin oder Krankenschwester werden soll, Mai?
Haben wir nicht eine Ausbildung gemacht, während unsere Eltern keine hatten? Sollte ein Kind, das intelligent ist, nicht mehr werden wollen als seine Eltern?
Erzähl, Tambu, schmeichelte Maiguru ängstlich. Da muss etwas vorgefallen sein. Was ist passiert?
Das Leben, schaltete sich Nyasha gleichmütig ein. Wenn es dich interessiert, Mai, das Leben ist passiert. Es ist Tambu heftig passiert, so wie es mir passiert ist.
Ich gab einem gemeinen Impuls nach und trat unter dem Tisch nach meiner Cousine. Dieses Gerede vom Leben würde bloß dazu führen, dass ich mit 2 Beinen statt mit nur einem in stürmischem Gewässer stünde. Meine Cousine fuhr gelassen fort und zog die Haut vom Huhn ab wegen des Fetts darunter.
Aber da manche Leute in Missionen und nicht in der wirklichen Welt leben, werden sie das wahrscheinlich nie verstehen, oder?
Erteilte sie den Gnadenstoß mit hinterhältiger Distanziertheit, die an Mercutio erinnerte, der von einem Capulet getötet wird.
Sie sind nicht in der Lage, jemandem diesbezüglich Ratschläge zu geben.
Sei still, Kind, fuhr Maiguru sie an. Baba Mukuru wurde blass, als seine Tochter mit ihrer Mutter sprach und selbstgefällig an ihm vorbeiblickte. Jetzt sah auch Baba Mukuru an Nyasha vorbei, um mich mit seinem durchdringenden Blick aufzuspießen. Unter der Nase meines Onkels bildeten sich Schweißtropfen. Seine Brust hob und senkte sich leise. Er streckte den Arm und rollte den Ärmel auf. Stille senkte sich über den Tisch, sodass wir den Stoff rascheln hörten, als er die Manschette wieder und wieder nach oben umschlug. Maiguru nahm halbherzig den Löffel für das Gemüse und steckte ihn in die knackigen grünen Bohnen aus dem Garten.
»Ich glaube nicht, dass uns das jetzt helfen wird, Baba«, flüsterte sie. »Hast du nicht selbst davon gesprochen? Vom richtigen Zeitpunkt?«
»Es wäre besser, nachdem wir gegessen haben. Aber«, fuhr sie rasch fort, ließ die Bohnen zurück in die Schüssel fallen und legte den leeren Löffel wieder ab.
»Aber wenn du meinst, dass es ihr helfen wird, wenn du es jetzt erzählst, dann tu es, Baba. Ich wollte nur nicht, dass die anderen es hören. Andere, die vielleicht nicht wissen, wie sie vernünftig darauf reagieren sollen.«
»Ich nehme an«, sagte Nyasha auf die etwas eingeschnappte Bemerkung ihrer Mutter hin, »ich nehme an, du meinst vernünftig reagieren, wie auf die Nachrichten über die Manns, die sie umbringen, richtig? Wie die, wo der Mann aussah, als würde er einen Mund voll Maden essen? Das ist nichts für die Nervösen, richtig, Mom? Denn nervöse Menschen reagieren nicht vernünftig.«
»Was stimmt mit dir nicht, Kind?«
Maiguru blickte mit einer gehörigen Portion Widerwillen auf ihre Tochter.
»Ich frage mich«, entgegnete die Tochter gemein, »woher das kommt?« »Ich frage mich wirklich, woher es kommt, dass so viel mit mir nicht stimmt.«
»Mit wem etwas nicht stimmt«, schaltete sich Baba Mukuru ein, »ist Tambo Tsai.« Mein Onkel wandte sich erneut mir zu und sprach mit großem Nachdruck, »Ja, Tambo Tsai, heute bist du eine große Enttäuschung. Ich habe Nyashas Noten gesehen. Ich habe den Eltern die Zeugnisse noch nicht geschickt, aber als Direktor habe ich sie schon gesehen. Sie hat sehr gut abgeschnitten. Aber ich muss dir sagen, dass du eine Enttäuschung bist, mein Kind. Insbesondere, weil ich dich trotz allem behalten habe.«
Er streckte den Arm. »Meine Tochter, vielleicht hätte ich es dir früher sagen sollen, damit du es gewusst und richtig gelernt hättest. Ja, es ist besonders enttäuschend, weil ich die ganze Zeit nach dieser Sache Hoffnung hatte. Baba Mukuru schob den lockeren Ärmel hoch zur Schulter in einer Bewegung, die die Zeit in eine Schleife aus endlos bitteren Augenblicken zog. Denn Baba Mukuru, der seinen Schmerz nicht ertrug, musste jetzt unbedingt verletzen, und er stieß seinen Arm näher zu mir. »Schau dir an, was ich dir zeige«, befahl Baba Mukuru, drehte den Arm, um mir das hellere Fleisch unter den sichtbar schimmernden Narben zu zeigen. Maiguru sah mich an, erwartungsvoll, wie ich reagieren würde. »Weißt du, woher sie stammen? Traust du dich daran zu denken, was sie verursacht hat?«, fragte ihr Mann. Ich konnte die Narben nicht ansehen. Die alten Wunden, von denen ich gewusst hatte, ohne es wissen zu wollen, dass sie sich unter den langärmeligen weißen Hemden meines Onkels befanden. Und Baba Mukuru hatte gehofft, dass ich wie eine Art heiliges Kind das feindselige Blut wegwaschen würde, das seine Wunden verursacht hatte. Ich suchte wie üblich Zuflucht darin, nichts zu empfinden, mich auf jeden Zentimeter meiner Haut zu konzentrieren, auf jede Pore, bis ich nichts mehr spürte und dieses Gefühl von mir selbst das ganze Universum ausfüllte. Und da ich nicht war, konnte ich auch nichts fühlen. Und als ich diesen Punkt des Nichtseins erreicht hatte, traf ich die Vorsichtsmaßnahme und blickte zu Boden. »Weißt du es?«, fragte Baba Mukuru noch einmal. »Oder muss ich es dir sagen, mein Kind?« Ich nickte unbeschreiblich unglücklich. »Bono. Rova Mosoro Regomania. Schlag die Weißen auf den Kopf, damit sie davonlaufen.« Es war das Lied, das man nicht hören wollte und trotzdem im Kopf hatte. Doch es war Baba Mukuru gewesen, der geschlagen worden und nicht davongelaufen war, sich nur langsam bewegt hatte wie ein Tänzer. »Sprich«, befahl Baba Mukuru, »wenn du sprechen kannst.« Es war die Morari. Meine Stimme zitterte, aber ich traute mich nicht, ihm nicht zu gehorchen. Außerdem hatte ich es gesehen. In den Ferien in der 2. Klasse. »Du kannst genauso gut wissen«, sagte Nyasha, »dass jemand im Dorf, wir wissen nicht, wer gesagt hat, dass er ein Verräter ist.« »Es war, wie du sagst, Tambo«, warf Maiguru ein, ihre Befriedigung als Unterstützung getarnt. »Du warst in der 2. Klasse, als du dich in der Schule eingelebt hattest und gut warst. Da haben es die Leute plötzlich bemerkt, dass manche Watengi sie waren.« »Verräter«, übersetzte Baba Mukuru unnötigerweise. Er fuhr auf Englisch fort, als wollte er die Sache aus der Ferne betrachten, klinisch. »Ja, du warst in der 2. Klasse, meine Tochter«, wiederholte er betrübt die Worte seiner Frau. »Da haben die Leute zu Hause angefangen zu sagen, schaut euch Sigauke an, er verrät uns. Konnte es mein eigener Bruder gewesen sein, Tambusai? Das wurde gesagt, als es passierte. Deswegen musste ich es in Betracht ziehen. Aber nein«, sagte er, »ich konnte es nicht glauben.« Nyasha schob die Hand unter dem Tisch zu mir. Ich ballte die Faust und sie umspannte mit den Fingern mein Handgelenk. Ihre Finger fühlten sich ekelhaft an, kalt und feucht von Schweiß. »Du hast die Straßensperren gesehen. Du hast gesehen, was hier in der Mission passiert. Der Krieg ist überall.« Maiguru verstummte, stand auf, um die Tür zur Küche zu schließen, damit Prudence das Mädchen nicht hereinkam. »Aber warum nur ist es damals passiert?« Maiguru kehrte an ihren Platz zurück, faltete über dem Tisch die Hände und drückte den Mund gegen die Daumen. In ihren Augen schimmerte Triumph, aber er erlosch, als Baba Mukuru die von ihr gestellte Frage beantwortete. »Damals wurde es den Genossen zugetragen. Sie wurden gerufen und ihnen wurde die Geschichte der Chombes erzählt. Ich weiß, dass du damals nur deine Bücher gelesen hast, meine Tochter. Du hast in der Schule nichts Schlimmes getan, Tambozai. Deswegen habe ich dich dorthin geschickt. Aber den Wana Mokoma wurde erzählt, dass ich dich dorthin gebracht habe, damit du wirst wie ich, ein Chombe.« Zusätzlich zu allem anderen schien es jetzt, dass ich auch noch etwas mit dem Mordversuch an meinem Onkel zu tun hatte. Ich wusste nun gar nichts mehr. wusste nicht, ob ich erleichtert sein sollte oder nicht, als meine Tante leise sagte: »Kannst du dir vorstellen, dass jemand so etwas tut? Sich so innerhalb der Familie verhält? Was für eine Frau tut das einem Mann an, der das gleiche Totem hat wie ihr eigener Mann?« Njascha fiel die Kinnlade herunter. Mein Herz sank in meine Eingeweide. »Jetzt bin ich von dir genauso enttäuscht, Tambozai«, fuhr Baba Mukuru fort. Sein Sinn für Verhältnismäßigkeit war von einem schrecklichen Unglück außer Kraft gesetzt. »Ich bin genauso enttäuscht von dir, meine Tochter, wie von den Taten deiner Mutter. Du bist ein kluges Mädchen, Tambozai. Du hättest besser abschneiden können, wenn du richtig gelernt hättest. Doch als du diese Prüfungen geschrieben hast, hast du etwas anderes getan. Du hast gespielt. Du hast dort Spaß gehabt und die Direktorin verärgert. Wir hätten die Wut deiner Mutter verstehen können, wenn ich dich irgendwo zum Spielen und Herumpfuschen hingeschickt hätte, Tambozai. Dann wäre es erträglich gewesen.« »Sie wollte, dass sie ihn umbringen«, erschütterte mich meine Tante mit der Unmissverständlichkeit ihrer Worte weiter. »Aber dein Vater, Baba Munini Jeremiah, ist ein guter Mensch, Tambozai. Ich sage dir, dein Vater ist ein guter Mensch. Er ist zum Kommandanten gegangen, obwohl ihm ebenfalls alles hätte passieren können. Denk dran, er konnte es nicht zulassen. Er wusste, was dein Onkel getan hat. Deswegen wollte er nicht, dass sie meinen Mann ermorden.« Njascha löste den Griff um meinen Arm und arrangierte ihr Besteck ordentlich in der Mitte ihres Tellers. »Entschuldigt mich«, sagte sie leise, bevor sie aufstand. Niemand erwiderte etwas.